Nummer 53. Liebe Hörer, Doppelpunkt innen, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der auf Festung Kufstein zwar nie eingesessen ist, dafür aber viele Operetten gesehen hat, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. War heute okay, oder?
Nett.
Perfekt.
Ja.
Wir sind die beiden, die alle zwei Wochen eine Podcast-Folge aufnehmen und dabei immer eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und so, dass nur der Erzählende weiß, im besten Fall, worum es gehen wird.
Schauen wir mal, heute bist du dran.
So ist es. Ich bin selber ganz überrascht.
Und ich bin sehr gespannt.
Zu Recht.
Sicher.
Zu Recht.
Ich erwarte mir da ein sehr hohes Niveau.
Ja, ich mir auch. Das ist mein eigener Anspruch. Mal schauen, ob das gelingt für alle neue Zuhörenden. Wir sind auch die beiden, die den Podcast dreigeteilt haben. Eingangs wird so etwas warm gesprochen. Dann kommt die Hauptgeschichte, eben heute von mir erzählt. Und dann am Ende werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show, die es noch zu sehen gibt, von Montag bis Sonntag im Zentrum von Innsbruck.
Exakt.
Gut.
Ja, gut.
Einleitendes Geplänkel, da hat immer der Erzählende die Möglichkeit, dem Gegenüber eine Frage zu stellen. Ich bin der Erzählende, also stelle ich dir jetzt die Frage.
Haus.
Traditionell, die letzten zwei Wochen sind vergangen. Was war denn so los? Wie erging es dir in den letzten beiden Wochen? Hast du Spannendes erlebt, das du gerne mit uns teilen würdest?
Es war wieder mal erwartungsgemäß relativ viel los. Wir waren recht viel am Weg, weil wir uns ein bisschen dem Tourismus in Tirol widmen und dadurch haben wir einige Begegnungen gehabt. Du bist beim Grillen gewesen bei mir, also insofern war wieder mal viel los, ja.
Warum ist das so? Warum wird der Sommer bei uns nicht ruhig?
Er wird schon ruhig. Ich meine, du hast eine Woche im September, glaube ich, Urlaub. Ich habe eine im August. Schauen wir, ob wir das hinbringen. Aber traditionell ist der Sommer doch eine sehr intensive Zeit, weil wir sehen es zur Zeit in der Experience. Also wir haben wirklich sehr tolle Besucherzahlen und insofern ist es nicht schlecht, wenn man da ein bisschen vor Ort ist.
Du hast letztens mit mir einen Wandertipp geteilt. Das haben wir ganz zu Beginn unserer Experience-Podcast-Folgen ja immer mal wieder getan. Lernen wir mal diese Tradition wieder auf. Möchtest du den Wandertipp mit allen teilen?
Ja, der Wandertipp. Es geht eigentlich um die ursprüngliche Heimat meiner Großeltern, also mütterlicherseits. Die kommen aus Aschau und Brandenburg. Und da ergeben sich natürlich zwei Sachen.
Das ist da, wo man ewig reinfährt, oder?
Nein, das kriegt
ewig, da ewig. Und dann ganz hinten, quasi in Norddeutschland, ist dann Aschau. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Also gerade Aschau ist eigentlich, da fährst du ja fast flach rein für einen Tiroler. Das ist nicht hoch, das ist so vielleicht wie das Mittelgebirge da in Innsbruck heraus.
Also so 700, 800 Höhenmeter?
Ja, das ist, ich weiß nicht genau, aber ich schätze mal. Also es kommt einem vielleicht nur so vor. So weit ist es nicht rein. Von Aschau aus, also davor kommt man mal zur Tiefenbachklamm. Da habe ich jetzt aber gelesen, dass sie neue, strenge Balkregelungen haben.
Okay.
Ja, da entweder musst du ein Tagesticket kaufen, glaube ich, oder sonst kannst du gratis mit dem Shuttlebus von Gramsach aus reinfahren. Also vielleicht nimmt man den. Gar nicht das Blödeste. Tiefenbachklamm immer super. Mit dem Gasthäusl am Ende total nett. Eine Stunde, vielleicht eine Stunde zehn, weiß nicht mehr genau. Super begehbar für die ganze Family. Natürlich, Klamm immer, muss man ein bisschen aufpassen, aber spektakulär, total cool. Wenn du weiterfährst, kommst du zu Stegerstall, das ist so ein Gasthaus, und nachher kommst du nach Aschau. Und da erinnere ich mich natürlich an viele Sachen, weil da war ich gerade als, ja, an viele Sachen erinnere ich mich eigentlich nicht, weil ich war da zwischen, da hatte ich sagen, 3 und 6. Aber
eine sehr prägende Zeit, oder?
Absolut prägend, weil ich im Sommer halt immer drinnen war. Und ich weiß noch, ich habe da immer von den Verwandten, da hat es ein ganz ein kleines Gasthäusl geben drinnen, in Jolawirt. Da habe ich immer so ein Rumfassel gekriegt.
Ein Rumfassel?
Ja, das war Eis. Und das ist dann schon mir irgendwo im Hinterkopf geblieben.
War aber ein Eis, das nur Rumfassel heißt,
ja,
aber
es hat
keinen
so,
Rum.
Es hat so ausgeschaut.
Ja.
Es hat so ausgeschaut. ich kann es da nicht ehrlich sagen, es waren so Rosinen drinnen, die, glaube ich, in Rum eingelegt waren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, aber ich habe es im Hinterkopf, genauso wie im Fußballplatz. Das war alles total
eine nette Zeit. Ist das dieser dreieckige Platz, der ja nicht wirklich Originalmaße von der FIFA oder so hat?
Von der FIFA nicht, für die UEFA wird es reichen. Eine spannende Form, absolut, ja. Also vielleicht war er früher mal rechteckig, jetzt in der Zwischenzeit ist er dreieckig, vielleicht eine andere Form.
Ja, Spitzentrainer, diese Taktikfüchse, die trainieren ja oft, dass sie sagen, na, wir machen heute so Dreiecksspiel, um quasi dann besser in der Situation auf den Gegner eingehen zu können. Vielleicht haben die das da oben entdeckt.
Keine Frage, Spitzentrainer brauchen einen Spitzenplatz, in dem Fall mit drei Spitzen. Also insofern wird das genau von daher kommen. Aber wie gesagt,
haben wir wieder was gelöst.
Ja, ist ja gewaltig. Aber insofern, es ist eigentlich dann gar nicht Ascher, sondern wenn, ich glaube, das kennen ganz viele Leute, wenn du weiter forschst, dann kommst du halt zur Brandenburger Ache Oi und nachher eine zur Kaiserklammer, also das ist das Kaiserhaus noch unten. Und dann kommst du rein und da kommst du zu einer weiteren Klammer. Und wenn du dann weitergehen würdest, ich glaube, dann bist du wirklich bald in Bayern.
Nordsee
nicht ganz, aber Bayern. Aber es ist schon ein Stickel, aber dann da kamst du, glaube ich, ganz aus. Ja, ganz ehrlich, da bin ich noch nie gewesen. Und wenn du weiterfährst, kommst du auf wie Brandenburg.
Also insofern eine dringende Empfehlung deinerseits,
ja,
da mal hinzufahren.
Unbedingt.
Sich das anzuschauen.
Absolut, immer schön, wirklich. Also Brandenburger Arche, ein Naturjuwel, würde ich sagen, mit früher wahrscheinlich mit der Holztrift und also alles noch spektakulär, auch historisch.
Wäre ja mal ein Ding wert, oder? Ein Podcast wert.
Wäre absolut. Absolut.
Und den musst du erzählen, weil du kommst ja von dort. Und du hast dort die prägenden Jahre zwischen 3 und 6 verbracht.
Schöne Grüße an die Barbara. Das ist so.
Gut.
Gut.
Hast du noch Tipps, die du gerne teilen würdest?
Nein, du hast mich jetzt gefragt. Und ich finde, die Gegend da unten ist sehr lieblich. Ist jetzt nicht so schroff. Vielleicht gar nicht ganz typisch Tirol, weil es schon so ein bisschen bayerisch wirkt, jetzt ganz von der Vegetation oder so. Insofern unbedingt anschauen. Ja.
Ist gut. Ich möchte noch was ergänzen. Beim letzten Podcast habe ich ja gesagt, am Natterer See mache ich keinen Urlaub, weil mir ist das zu teuer. Ich möchte es auflösen, weil ich ein Gag. Ist mir nicht zu teuer, weil ich bin reich. Nein. Auch das war gerade nur ein Gag. Natterer See ist wunderbar, ist ein Kleinod und wärmstens zu empfehlen. Das wollte ich noch revidieren, das war damals ein unangebrachter Scherz. Ja. Ich wurde nicht dazu ermahnt, das war mein eigenes Bedürfnis, das heute hier festzustellen. Aber übrigens extrem schöne Fische in diesem See.
Jetzt ist korrigiert.
Ja, ich finde auch.
Ja.
Also
ja,
absolut. Kann man nur empfehlen.
Wir sind ja eigentlich totale Freunde des Natterer Sees.
Absolut.
Ja, eben.
Also würde es den Freundeskreis des Natterer Sees geben, wir wären die beiden Obleute.
Mhm. Gute Idee.
Oder?
Ja, das ist ja eine gute Idee.
Also falls uns einmal Vollfahrt ist, gründen wir diesen Verein. Kann man das eigentlich so gründen?
Wahrscheinlich.
Ja, ich eigentlich. Schon. Wer soll uns daran hindern?
Nein. Dann finde ich eine gute Idee. Aber das lassen wir jetzt mal offen. Vielleicht kommt ja jemand auf uns drauf zu.
Sehr gut. Schauen wir. Damit schreiten wir zur heutigen Hauptgeschichte. Genügend eingeplänkelt.
Ich bin gespannt.
Immer diesen richtigen Knopf zu erwischen, ist eine Challenge. So, lieber Peter, heute könnte es etwas länger werden. Der Grund ist der, wir erzählen heute zwei Geschichten.
Oha.
Einerseits folgen wir der Biografie eines sehr, sehr spannenden Mannes, der mit 9 Jahren, also als kleiner Bub, von zu Hause ausgezogen ist in die Welt und ja, schon dort, man kann sagen, Karriere gemacht hat. Und auf der anderen Seite erzählen wir die Geschichte eines ganzen Berufs. Und deswegen könnte es heute, wenn ich mir Zeit lasse, etwas länger dauern. Aber wir haben das Feedback erhalten, nicht so sehr auf die Zeit zu schauen. Und damit ist das Schüler beendet.
Super, ich sitze sehr gemütlich, habe ein Glas Wasser neben mir. Insofern sind alle Voraussetzungen für eine tolle Folge gegeben.
Das ist ja Rumfassel.
Nein, das ist ja
ein normales Glas. Ja. Gut. Wir starten mit einem Dialog, der dann im Laufe der Geschichte Sinn ergeben wird. Der Dialog lautet wie folgt. Wie eisest du? Betal war meine Antwort. Wie noch? Presch aus Tirol. Du sollst mit mir kommen zu ihrer Majestät der Kaiserin. Sie will dick Speck. Logisch, oder?
Ja.
Perfekt. Macht dann später Sinn, aber ich finde es zur Einstimmung ganz schön. Und natürlich habe ich auch heute wieder eine Szene mitgebracht, die wir uns jetzt hoffentlich innerlich, bildlich gut vorstellen können. Wir stellen uns einen Raum vor, ja, in dem jedes Flüstern fast politisch ist. Wir befinden uns in der Mitte des 18. Jahrhunderts in einem der vielen prunkvollen Schlösser. Der Boden ist aus feinstem Parkett, die Wände sind aus Seidentapeten und die Luft ist ein bisschen schwer vom Geruch von Puder, Bienenwachskerzen und dem fernen Duft von Schokolade, weil irgendwas Süßliches immer gut ist. In diesem Raum, da herrscht das Gesetz der Etikette. Das ist ein bisschen ein unsichtbarer, aber undurchdringlicher gläserner Vorhang. Jede Geste, jedes Lächeln, jeder Rang ist irgendwo präzise choreografiert. Wer da dazugehört, der hat gelernt, seine inneren Impulse zu ersticken und eine Rolle zu spielen. Die Stille, die da herrscht, ist eine Art Rüstung. Sie ist ja zum Überleben der Menschen auch ganz, ganz wichtig. Aber plötzlich, alle schweigen, alle sind angespannt, zerreißt ein Geräusch diese künstliche Stille. Ein Poltern, ein derber Fluch, ein Lachen, das so überhaupt nicht in diese gedämpfte Welt passen will. Ein Mann tritt auf. Ein Mann, dessen Kleidung zwar kostbar, aber irgendwie seltsam, unmodisch wirkt, fast wie so eine Art Bauerntracht. Und alle sind voll angespannt. Was passiert jetzt? Jetzt war es gerade so still und feine Etikette und der poltert da rein. Und dann ist er so frech. Er verbeugt sich gar nicht tief. Er macht keine Komplimente. Stattdessen tritt er einem Grafen auf den Fuß, beleidigt die Verdauung vom Fürstbischof und schreit den vornehmen Gästen seine Meinung direkt ins Gesicht. Der Mann ist Peter Prosch. Alle erstarren vor Schreck und warten, wie reagiert der Fürst. Und dann passiert's. Der Fürst, der lacht laut. Und in dem Moment entspannt sich der gesamte Saal. Aber wer ist jetzt dieser Peter Prosch? Ist er irgendwas Spezielles? Warum darf der so auftreten? Unverschämt, und dafür kriegt er sogar noch Goldstücke, während andere beim falschen Wort am Kopf kürzer sind. Ist der eine Besonderheit oder ist es vielleicht sogar eine Art Sicherheitsventil in einem extrem strengen, repressiven System? Oder ist er vielleicht ein ultimatives Opfer, so eine Art menschliches Spielzeug, dessen vermeintliche Freiheit nur eine raffinierte Form von Gefangenschaft ist? Um all das zu beantworten, müssen wir jetzt einmal diesen ganzen Prunk beiseite schaffen und uns dorthin begeben, wo die Geschichte beginnt, nämlich im Tiroler Zillertal. Kannst du mir noch folgen?
Total, aber ich bin total gespannt, weil mir sagt jetzt zum Beispiel Peter Prosch gar nichts.
Gut, dann erzähl ich dir ein bisschen was über Peter Prosch. Gern. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, also 1700 sowieso, da ist das Zillertal sicher kein Postkarten-Idyll, wie wir es heute kennen. In Orten wie Ried im Zillertal, wo der Peter Prosch im Juli 1744 geboren wird, da ist das Leben ein alltäglicher Kampf gegen den Hunger. Die soziale Struktur, die ist damals unerbittlich. Das Erbrecht hat vorgesehen, dass immer der Erstgeborene den Hof übernimmt. Die jüngeren Söhne, wie es auch der Peter war, die gingen leer aus. Sie waren so eine Art Heimatlose in einer zutiefst bäuerlichen Welt. Die Armut, die war da kein Zustand, sondern eher ein Katalysator für Identität. Was heißt das? Wer nicht hungern will, der muss weggehen, der muss sich neu erfinden, eine neue Rolle finden. Und der Peter Prosch macht es. Er ist 9 Jahre alt, als er seinen mageren Bündel zusammenschnürt und in die Welt hinausspaziert. Muss man sich mal vorstellen.
Alleine.
Ein Kind verlässt alleine mit 9 Jahren die Heimat, und zwar nicht aus Abenteuerlust, sondern aus existenzieller Not. 9 Jahre ist heftig. Über die Zeit stellt sich heraus, sein Ziel ist nicht irgendwie berühmt zu werden, sondern er will Geld. Im Idealfall will er Geld für eine eigene Schnapsbrennerei. Das ist so irgendwann einmal so sein Wunsch. Das ist sein Anker, seine Vision, sein Antrieb. Also er hat das Ziel: Ich verlasse mein Zuhause, weil ich muss, und irgendwann will ich so reich sein, dass ich eine eigene Schnapsbrennerei aufsperren kann. Ob das so passiert und ob er dort auch dann Rumfasseln produziert hat, werden wir später erfahren. Bevor es soweit ist, lernt er mal ein ganz klassisches Handwerk, und zwar das des Handschuhmachers. Ein solides Gewerbe. Aber der Prosch, der begreift schnell, dass Qualität allein im 18. Jahrhundert nicht ausreicht, um voranzukommen, geschweige denn, um die Türen der Mächtigen zu öffnen. Auf den Straßen und in den staubigen Wirtshäusern macht er aber eine für ihn sehr positive Entdeckung, die sein Leben wirklich nachhaltig verändern sollte. Wenn er sein Tiroler Dialekt ausgepackt hat und vielleicht sogar ein bisschen überhöht hat, wenn er so die Rolle des schlagfertigen, unverbildeten Naturburschen gespielt hat, dann haben die Menschen aufgehört, mit ihm zu feilschen. Sie haben angefangen zu lachen. Und der Brosch bemerkt schnell, er verkauft nicht gleich Handschuhe, er verkauft sich selber. Mhm. Und in einer Zeit, in der die Aufklärung beginnt, die Welt zu ordnen, ist Authentizität eine sehr seltene und wertvolle Ware, selbst wenn sie, wie in dem Fall, nur eine Maske war. Das heißt, der Hunger des jungen Burschen aus Ried wurde zur Triebfeder für die Erschaffung einer totalen Kunstfigur, und zwar die des Hoftirolers.
Ah, Wahnsinn, die Zillertaler waren immer schon gut im Marketing, immer schon.
Tatsächlich, der Hoftiroler war ein geniales Marketingkonzept. Wahnsinn. In diesen künstlichen Hofwelten in Wien, in München, in Würzburg, da galt der Typ dieses Naturmenschen, was wir Tiroler ja waren, als exotisch. Und der Brosch hat ganz gezielt seinen Dialekt, seine Schlagfertigkeit genutzt, um damit zu spielen. Er bot dem Adel, sprich genau dieses Bild, das der Adel von einem Tiroler hatte. Grob, ehrlich, ein bisschen einfältig, aber eh ganz schlagfertig und blitzgescheit, wenn es um schnelle Antworten geht. Das war so eine Art Selbstinszenierung. Damit war der Brosch kein Bettler, sondern er war eigentlich ein fahrender Händler mit seinen Handschuhen, mit einem sehr exklusiven Zugang zu allen Höfen.
Und Unterhalter, oder?
Darauf kommen wir gleich. Okay. Sein Aufstieg, der war rasant. Er ist über alle Fürstenhöfe des gesamten Reiches gedingelt. Wien, München, Regensburg, Würzburg, Bamberg, Straßburg, über Köln, Aachen, Brüssel, Antwerpen bis nach Paris und über Prag nach Salzburg trug. Er war an jedem Hof willkommen. Den Zugang hat er als fliegender Händler erhalten. Geblieben ist er aufgrund seiner Unterhaltungsfähigkeiten. Aber man muss wissen, der Erfolg, auch im Gunst der Mächtigen zu stehen, hat einen hohen Preis. Hinter der Fassade dieses echten Naturmenschen steckt ein Profi, der genau gewusst hat, wann darf er Scherze machen, wann darf er beleidigen und wann muss er schmeicheln. Also er nutzt seine Rolle als Türöffner. Er überreicht Bittbriefe und bahnt Geschäfte an. Er war so ein bisschen Unternehmer in eigener Sache, aber er zahlt alles mit seiner Würde. Denn die Gunst der Mächtigen ist sowas wie eine prekäre Leihgabe. In der Welt herrscht ja absolute Hierarchie. Das heißt, du bist dem Herrscher ausgeliefert. Wenn der dich lustig findet, ist das gut, aber die Laune kann auch in die andere Richtung umschlagen. Und das ist dann schon ein hartes Los. Also Peter Brosch, stellen wir uns so vor, er kommt als fahrender Händler an den Hof, dann kommt er dort in die Gunst des jeweiligen Fürsten, aber natürlich unterliegt er dann dem seine Launen. Und die Demütigung ist an solchen Höfen wie eine Art Instrument. Mhm. Mit der Demütigung dieses System. Sie dient dazu, um quasi die unantastbare Position des Herrschers zu festigen. Historiker wie der Martin Scheut dokumentieren da wirklich hässliche Straktieren, das Brosch über sich ergehen lassen musste. Damals gab es keine Arbeitsverträge. Man war eigentlich zur Unterhaltung des Fürsten dann da. Man war so eine Art Prestigeobjekt, eine Art menschliches Haustier. Und es sind Dinge dokumentiert, wo er am Würzburger Hof war. Da ist ganz klar dokumentiert, wie die Höflinge über ihn reden. Man hat ihn zum Beispiel Kammerherr von hinten genannt oder Nachtstuhlverwalter oder Nachtkommandant. Warum? Weil er sich darum gekümmert hat, in der Nacht entsprechend die Geschäfte des jeweils Herrschenden auszuleeren. Und damit bist du natürlich dem kompletten Spott ausgeliefert. Aber die Grausamkeiten, die kannten keine Grenzen. Einmal zwang man ihn, also den Peter Brosch, das ist überliefert, gemeinsam mit einem, Zitat, Hofjuden, das war eine weitere Gruppe, die am Hof eher schutzlos dem Spott ausgeliefert war, die mussten sich Einläufe mit Rizinusöl verabreichen. Und der ganze Hof hat sich dann köstlich darüber amüsiert, wie diese beiden Männer in voller Not und Krämpfen den Saal verlassen mussten, um die Notdurft zu verrichten. Die Frage ist, warum bleibt der Mensch dann da? Warum erträgt er solche Dinge wie überliefert Nasenstüber und Maultaschen? kurz, Exkurs, Maultasche, was ist das? Nichts zum Essen. Sondern in dem Fall kommt diese Tasche von Tatschen, also Tätschen, und Maul ist der Mund, also Ohrfeigen oder Schläge auf den Mund. Und der Nasenstüber, ja, das ist ein Schnipser auf die Nase oder Schlag auf die Nase. Also all solche Traktierereien muss er ertragen. Aber die Antwort ist relativ einfach. Warum bleibt er? Es war sein Ausweg aus der Armut. Die Nähe zur Macht war irgendwo sein Kapital. Aber der Peter Prosch, der war nicht alleine in diesem eher bizarren Spiel. Er war Teil eines historisch gewachsenen Systems, das Menschen damals in Kategorien eingeteilt hat, die uns heute schaudern lassen. Und jetzt sind wir beim Thema. Was war der Peter Prosch vom Beruf? Natürlich nicht nur Händler, er war Hofner. Mhm. Um seine Rolle besser zu verstehen, muss man mal generell ein bisschen draufschauen. Er war natürlich ein sogenannter künstlicher Narr. Der Barock, der hat damals alle Extreme geliebt. In den Kunst- und Wunderkammern wie auf Schloss Amras, da werden Wunder der Natur gesammelt. Da hast du ja bereits mehrere Folgen drüber gemacht. Und dazu gehörten damals leider auch Menschen. Und da hat man relativ scharf unterschieden zwischen natürlichen Narren, also Menschen mit körperlichen, seelischen, geistigen Behinderungen, und den künstlichen Narren, wie Prosch einer war, die haben eigentlich ihre Rolle nur gespielt. Mhm. Total pervers, aber es war halt damals so. Die natürlichen Narren, alles Zitat meinerseits, die wurden nicht wirklich gepflegt, die wurden eher ausgestellt. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der Hofzwerg Tommele. Mhm. Der war ja nur 65 Zentimeter groß und der war wirklich beinhart, auch laut Berichten, so eine Art lebendes Spielzeug vom Erzherzog Ferdinand II., der halt dann sich gehalten hat, um zu sagen, ich habe die Macht, solche Kuriositäten, in dem Fall leider ein Mensch, mir zu halten und herzuzagen. Der Tommele musste die Gesellschaft mit Tänzen und Späßen unterhalten. Er ist zum Beispiel 1568, ist auch überliefert, beim Hochzeitsfest von Wilhelm V. von Bayern in voller Montur aus der Pastete rausgesprungen, um die Gäste zu belustigen. Ihm zu Ehren gibt es aber heute tatsächlich noch ein Fresko im kleinen Riesenhaus in der Hofgasse 7 in der Innsbrucker Altstadt, kann man sich den Tommele anschauen. Wenn es Zwerge gibt, gibt es natürlich auch Riesen, also die Hofriesen war das Gegenteil, wie zum Beispiel der 2,40 Meter große Anton Frank oder der Bartelmeh Bohn aus Riva. Es gibt im Stadtamrat ein Gemälde, wo der Anton Frank und der Tommele nebeneinander zu sehen sind. Es ist ein monumentales Doppelporträt der Extreme. Und diese Menschen, also kleine Menschen und große, dienen wirklich allein der Repräsentation. Der Fürst hat gezeigt, ich bin so mächtig, ich kann mir die Anomalien der Welt so quasi als Diener halten. Kann man sich heute zum Glück nicht mehr vorstellen, aber damals war es so. Der Peter Prosch gehört nicht zu dieser Kategorie der Narren, er ist ein sogenannter Schalksnarr. Also er war kein biologisches Wunder, sondern einfach ein sauguter Schauspieler. Er hat sich aktiv selber für diese Rolle entschieden. Um zu verstehen, wie schmal der Grat ist zwischen Erfolg und Demütigung in diesem Beruf der Hofnarren, müssen wir zwei berühmte Zeitgenossen von Peter Prosch anschauen. Den Jakob Paul Gundling und den Josef Fröhlich. Das sind zwei Hofnarren, ihre Biografien könnten aber nicht unterschiedlicher sein. Da kriegen wir ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Aufgaben Hofnarren hatten und wie schnell der Erfolg umschlagen kann. Jakob Paul Gundling, der ist ein bisschen sowas wie eine lebende Tragödie. Der war kein ungebildeter Mensch, ganz im Gegenteil. Er war ein hochgelehrter Historiker, der in Halle Geschichte studiert hat. Sein Bruder, der Nikolaus Hieronymus Gundling, war berühmter Jurist. Sein Großvater war Dichter, der kommt aus gutem Elternhaus. Aber am preußischen Hof unter Friedrich Wilhelm I., dem sogenannten Soldatenkönig, wurde er wirklich systematisch, wir würden sagen, filetiert. Also den haben sie ordentlich hergerichtet. Der König, der hat Gelehrsamkeit gehasst und hat den Gundling dann zu seinem persönlichen Opfer gemacht. Der Gundling war eigentlich Gelehrter am Hof und der sogenannte Zeitungsreferent. Das heißt, er hat Zeitungen wie die Europäische Pharma vorgelesen und dann kommentiert. Also irgendwo hat er Macht gehabt, weil er hat den Informationsfluss beherrscht. Aber der Preis, ja, all das war wirklich die volle Entwürdigung. Man hat sich über den so lustig gemacht. Man hat ihn, da ist man sich jetzt ein bisschen uneins, was wirklich stimmt, aber zum Beispiel hat man ihn in Kostüme gesteckt mit Affenohren, hat sich über ihn lustig gemacht, haha, der Gelehrte und so weiter. Man hat ihn weggesperrt mit jungen Bären und hat geschaut, was da passiert, die werden ihn schon irgendwo zerkratzen, was passiert ist. Man hat sich so generell über seine wissenschaftliche Arbeit lustig gemacht. Und hat man tatsächlich einen Wissenschaftler am Hof zum Hofnarren degradiert. Da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten über den. Und ganz bitter wird es am Schluss, weil er stirbt dann in Schande und wird in einem Weinfass beigesetzt. Also quasi der finale Spott über den Tod hinaus. Ganz anders geht es dem Josef Fröhlich. Der ist ein Müllersohn aus Altaussee, der am sächsischen Hof wirklich ordentlich Karriere macht. Denn Fröhlich musst du so vorstellen, der trug immer Steirertracht, hat immer einen gecheckten, also geflecktes Pferd beritten, so einen spitzen Hut aufgehabt, was ihn einfach unverkennbar gemacht hat. Er war Superkomiker, er war Zauberkünstler und Taschenspieler und sein Wahlspruch lautete Semper Fröhlich, nunquam traurig. Also ich glaube, da ist dann einfach das Motto auch Programm. Und im Gegensatz zum Gundling war er totaler Gewinner. Als er gestorben ist, hat er ein beachtliches Vermögen hinterlassen. Er hat mehrere Mühlen besessen, wertvolles Porzellan und eine Bibliothek mit 142 Büchern. Für die damalige Zeit ein totaler Schatz. Er hat also gelernt, diesen Narrenkolben wie ein Zepter zu führen. Er besaß Freiheit, er konnte Kritik üben, weil er sich einfach als dieser lustige Zauberkünstler am Hof unabdingbar gemacht hat. Jetzt haben wir die beiden Extreme. Dann Gelehrten, der zum Hofnarr degradiert wird und dann irgendwann im Weinfass beerdigt wird. Dort haben wir den voll erfolgreichen, reichen Hofnarren. Wo ist also der Peter Brosch in diesem Spektrum einzuordnen? Er war nicht der gebrochene Gelehrte, er war auch nicht der Hofmagier. Er bleibt ein viel beachteter Nimmersüberlebenskünstler. Das Jahr 1789 kennen wir als Jahr der Französischen Revolution. Für Peter Brosch war es das Jahr seiner persönlichen Revolution. Er ist nämlich zu diesem Zeitpunkt nach den vielen Reisen bereits nach Hause gekehrt, nach Ried. Er war zu dem Zeitpunkt kein Bittsteller mehr, er war angesehener Bürger und sein großer Traum ist wahr geworden. Er hat es wirklich geschafft, sich über die Zeit so viel Geld anzusparen, dass er als Gastwirt eine eigene Brennerei betreiben darf. Und dann hat er was gemacht, was für einen Mann der damaligen Zeit und seiner Herkunft wirklich unfassbar ist. Er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Seine Autobiografie trägt den Titel Leben und Ereignisse des Peter Brosch, eines Tirolers von Ried im Zillertal oder Das wunderbare Schicksal, geschrieben zur Zeit der Aufklärung. In dem Buch hat er sowas wie den ultimativen Akt der Selbstermächtigung vollzogen. Der Mann, über den man jahrzehntelang nur gelacht hat, hat die Feder gegriffen und hat sich vom Objekt des Spotts irgendwo zu einem Protagonisten der Geschichte selbst erhoben. Weil es gibt kaum einen so gut dokumentierten Werdegang eines Hofnarren in ganz Europa nicht. Und in diesem Schreiben hat er allen Adeligen den Spiegel vorgehalten und zwar ungeschminkt. Ein kleiner Auszug. Da sieht man mal, welche Menschen der Mann getroffen hat. Ein welscher Kammerdiener führt mich zur Kaiserin. Das Mensch mit der goldenen Spulen und den gelöckelten Schnürren ist nicht die Kaiserin, sondern nur eine Hofdame. Audienz. Maria Theresia schenkt mir den Hut voll Geld und verspricht mir auch das Hüttel zu bauen. Ich tanze und singe tralalala. Ich bekomme noch mehr Geld in meinen Hut. Ich fahre heim und sehe das Geistindl wieder. Mein Haus wird gebaut und ich mache, 16 Jahre alt, Hochzeit mit dem Geistindl Maria Fichtlin. Also der Bursche kommt wirklich umeinander und wird für seine Daten auch noch gut bezahlt. Aber besonders mit den deutschen Fürstbischöfen geht er ordentlich ins Gericht. Er schildert unverblümt die gesamte Dekadenz und die Willkür echt so präzise, dass man zwar lachen muss, aber das Lachen bleibt einem so ein bisschen im Hals stecken. Er nutzt dabei die Sprache der Aufklärung, um die Welt zu beschreiben, die er ja in allen Facetten kennengelernt hat, von ganz unten nach ganz oben. Er schreibt zum Beispiel, in unserer aufgeklärten Zeit kann meines Lebens Seltenheit vielleicht noch manchem dienen. Also er weiß schon, was er da tut und dass er da wirklich auch Zeitgeschichte niederschreibt. Es ist die große Frage, Hofnarren gibt es ja heute nicht mehr und warum endet die genau da in der Zeit der Aufklärung? Es ist nicht so, dass die Menschen plötzlich den Humor verlieren, aber es ist einfach ein radikaler kultureller Wandel. Die Aufklärung fordert Ordnung, Moral und eine klare Trennung der Sphären. Ein System, das irgendwo auf Willkür, dem Verspotten von Behinderten oder rituellen Demütigungen basiert, das gilt als barbarisches Relikt. Der Voltaire selbst spottet über die deutschen Höfe, die noch immer an dieser Barbarei festhalten. Also die Franzosen schaffen es vorab und die Deutschen deutlich später. Es war auch die Zeit der großen Theaterreformen. Männer wie Johann Christoph Gottsched, die fordern irgendwo die Verbannung des Hanswursts von der Bühne. Das Theater sollte ab sofort moralisch bilden und nicht irgendwie nur unterhaltigen. Und der Narr, der passt einfach nicht mehr in diese moderne Welt. Der Narr hat ausgedient. 1790 griff dann Kaiser Josef II. Hart durch und verbot in der gesamten Habsburger Monarchie alle Stegreifkomödien und postenartigen Spiele. Also mit diesem Klamauk wurde einfach, ja, das wurde beendet. Das Lachen wurde quasi reguliert. Der schlesische Historiker Karl Friedrich Flögel hat eine Geschichte geschrieben, der Hof und seiner Geschichten nennt er das. Er hat einen fiktiven Narren und die klagen eben über das Leid und der beschreibt eben wunderbar, da kann man es nachlesen, diesen Weg vom geächteten, verspotteten Narren hin zur Aufklärung zum heutigen modernen Theater. Der Narr wurde also in der damaligen Welt zu einer Art Anachronismus. Da passt er nicht mehr rein. Er ist ein Paradoxon auf zwei Beinen. Der Peter Brosch erlebt all das noch. Er stirbt nämlich am 5. Jänner 1804 in Ried. Er war einer der Letzten seiner Art. Also man kann eigentlich sagen, er war quasi der letzte Hofnarr, den es überhaupt gegeben hat. Wenn wir heute auf sein Leben blicken, sehen wir weder einen reinen Helden noch eine bloße Witzfigur. Wir sehen einen Menschen, der es geschafft hat, in einer total harten Welt zu überleben. Der Brosch hat, wenn man so will, das Tal der Demütigung durchquert, um auf den Gipfel der Selbstbestimmung anzukommen. Er hat die Grausamkeit seiner Zeit genutzt, um sich und seiner Familie eine Zukunft zu bauen. Was sagt uns sein Leben jetzt über unsere heutige Zeit? Vielleicht, dass Freiheit oft einen schmerzhaft hohen Preis hat, man sie aber schätzen muss, dass wir vielleicht alle Masken tragen, um in den Hierarchien, in denen wir uns bewegen, zu bestehen. Der Brosch hat nicht nur den Mut gehabt oder vielleicht auch die bittere Not, seine Maske zum Beruf zu machen. Und vielleicht tun wir das ja auch immer öfter, wenn wir rausgehen und eine Rolle spielen. Er war ein Spieler in einem grausamen Spiel, aber am Ende hat er seinen Einsatz behalten und vielleicht sogar vervielfacht. Ich finde diesen Bericht von ihm großartig, weil wenn man den liest, liest man nur das Who is Who der damaligen Zeit. Er schreibt zum Beispiel von seiner Reise nach Paris: Ich hungere und muss fürs Essen zahlen. Schlechte Nacht mit einem Franzos in einem Hastelbett. Gutes Leben mit Markgrafen von Ansbach in Paris. Versailles. Audienz bei Königin Marie Antoinette. Heimkehr nach Deutschland. Der Fürstbischof von Regensburg möchte meine Pariser Aventuren hören und von mir Französisch lernen. Daheim bin ich das Wundertier, dass ich in Paris war. Zum Schluss, ich lach über Schlösser. Die Welt der Hofnarren, die wirkt heute natürlich fern, so ein bisschen wie ein Art dunkles Märchen. Aber ihre Schatten finden sich noch immer in unseren heutigen Machtstrukturen. In der Art, wie wir teilweise auf Außenseiter schauen, in der Geschichtsschreibung. Und man sieht ganz klar, wie man Lachen als Waffe nutzen kann. Bevor ich ganz am Ende noch einen kurzen Blick auf die Hofnarren generell wirf, möchte ich aber den Peter Brosch sauber abschließen. Und ich finde, das sollte man mit seinen Worten machen, denn er schließt seinen eigenen Bericht mit folgenden Worten: Menschenschicksal ist wunderbar. Tugend ist des Herzens Lohn. Dieses habe ich schon erfahren, ohne sie, was ist ein Thron? Ich lache über Schlösser, vom Geschütz bewachet, verhöhne den Kummer, der an Höfen lachet, verhöhne des Geizes in verschlossene Mauern, einfältig trauern. Freunde, lasst uns Golddurst, Stolz und Hochmut hassen und Kleinigkeiten Großen überlassen. Der Schöpfer ruft uns, kommt zum Sitz der Freuden auf meine Weiden. Peter Brosch, warum auch immer, bayerischer verwitweter Hoftiroler. Also am Ende wirklich eine sehr moralische Ansprache und ich glaube, jemand, der da ja die Luft der Reichen, Schönen und Mächtigen geschnuppert hat, echt ein sehr präziser und auch schonungsloser Blick auf diese Welt. Und ich finde es eine großartige Geschichte, dass er das niedergeschrieben hat und wir heute darauf zugreifen können. Das war der Peter Brosch, seine Geschichte vom 9-jährigen Burben, der ausziehen muss, alle Höfe bereist, als Hofnarr belächelt wird, am Ende aber ein reicher Mensch ist und dann allen den Spiegel vorhält. Für mich eine ideale Biografie, um auch ein bisschen das Zeitalter der Aufklärung zu beschreiben. Ich habe versprochen, wir werfen auch einen ganz kurzen Blick auf die Hofnarren generell. Da muss man nur Folgendes wissen: Die Hofnarren sind eine richtige, ganz alte Gattung. Da gehen die Wurzeln gehen zurück bis in die griechische und römische Antike. da war es teilweise so, dass es wirklich institutionalisiert wurde, im Römischen Reich zum Beispiel. Immer wenn jemand einen Krieg gewonnen hat und dann wurde dieser Prunkzug durch Rom vollzogen, dann war immer hinter dem jeweiligen Sieger war ein, Zitat, besonders hässlicher Sklave. Warum? Um zu zeigen, der Sieg ist nur momentan, Memento Mori, es kann dir auch so ergehen. Immer die Erinnerung dran, alles ist vergänglich. Im Mittelalter war es gleich. Da geht es aber ein bisschen mehr ums Katholische. Nämlich im Psalm 53 steht, der Tor, also der Narr, sprach im Herzen, es gibt keinen Gott. Das heißt, da wird der Narr nicht immer nur herhalten, um unbequeme Wahrheiten auszusprechen, als auch Symbol dafür, dass Gotteslästerung nicht geht. Also immer die Erinnerung an ein redliches Leben zu führen. Und deswegen haben Hofnarren so eine Art Doppelfunktion. Da gibt es ganz, ganz viele Zeitzeugnisse. Unter anderem schreibt da auch Erasmus von Rotterdam, zwar ist es schon so, dass den Königen die Wahrheit verhasst ist, doch erstaunlicherweise verhält es sich bei Narren so, dass man sich aus ihrem Mund nicht nur die Wahrheit, sondern auch unverblümte Verunglimpfungen mit größtem Vergnügen anhört. Das führt so weit, dass dasselbe Wort entschlüpft einem Weisen ein todeswürdiges Verbrechen wäre, von einem Narren ausgesprochen hingegen unglaubliches Entzücken hervorruft. Also die Narren haben damals wirklich eine wichtige Aufgabe, zu erinnern, alles ist vergänglich, zu erinnern, ein redliches Leben führen zu müssen, aber zeitgleich sind sie auch so eine Art Presse. Weil die Presse berichtet ja bei uns heute über die schönen Reichen und Mächtigen und immer wieder kritisch. Und in der damaligen Welt, wo jeder einen Kopf kürzer ist bei Kritik, hat nur der Narr diese Möglichkeit, das zu tun. Und das ist zeitgleich auch tatsächlich seine Stellung am Hof. Er ist wirklich sehr hochgestellt, obwohl er verarscht wird, aber wir kennen ja am Golden Lachl dieses Anne Fresco, oder? Mhm. Hofnarr, Kaiser und Hofrat, sprich Regierungschef. Und alle drei sind auf der gleichen Ebene. Und das zeigt, damals war der Hofnarr, wie es heute die Presse ist, ganz ein wichtiger Bestandteil in diesem gesamten System. Und das war auch damals die Rechtsstellung der Hofnarren. Die waren fix angestellte Mitarbeiter am Hof und ganz, ganz wichtig. Wenn ich sage, die waren damals eine Art Presse, dann kann man auch schon erahnen, warum es die Hofnarren heute nicht mehr gibt. Es kam dann die Presse auf, die hat dann tatsächlich diese Hofnarren, die Funktion abgelöst. Und das andere war, als Berater wurden sie auch abgelöst. Und zwar am Hof von König Ludwig XIV. Angefangen, damals hat es begonnen, das Ganze, weil die Frauen immer wichtiger wurden. Also die Frauen haben über viele Jahrhunderte hinweg dann irgendwann einmal die Hofnarren als Berater der Mächtigen abgelöst. Also die Presse und die Frauen sind schuld.
Ein Drama.
Ein Drama. Und tatsächlich finde ich das gewaltig, weil ich Hofnarren immer einfach als reinen Klamauk im Kopf gehabt habe, gar nie darüber nachgedacht habe, was da für Schicksale dahinter stecken und andererseits war man nicht im Ansatz bewusst, welche wichtige Rolle die damals gespielt haben. Und die waren für diese Rolle gut bezahlt und waren einer der wenigen, die damals auch Trinkgeld nehmen durften. Also die wurden wirklich, wenn sie lustig waren, Geld zugeschmissen. Ich habe irgendwo gefunden, 150 Gulden haben sie so gekriegt. Das ist fünfmal so viel, wie ein Student damals gehabt hat. Also die waren richtig geachtet. Mhm. War mir alles nicht bewusst, bis ich über diesen Peter Brosch gestolpert bin. Und damit darf ich die sehr lange Geschichte von Peter Brosch und den Hofnarren jetzt abschließen.
Wunderbar. Sehr schön. Vielen Dank. War für mich ganz, ganz, ganz viel Neues dabei. Wie gesagt, die Person des Peter Brosch habe ich überhaupt nicht gekannt. Insofern total spannend, das in Kombination mit den Hofnarren zu sehen oder zu stellen, ist natürlich absolute Erweiterung meines Know-hows. Insofern vielen Dank, total cool.
Allein über Hofnarren könnten wir jetzt wirklich total lang erzählen. Also diese Funktion, die habe ich jetzt nur angeschnitten, die ist wirklich total wichtig und da gibt es total viele Beispiele, wie oft die Geschichte beeinflusst haben. Aber wir haben jetzt entschieden, eher den Peter Brosch anzuschauen, der irgendwo für mich als sehr erfolgreicher Tiroler durchaus erwähnt werden darf.
Ja, die Rolle des Korrektiv oder so, das ist absolut einleuchtend, weil irgendwo brauchst du diesen Spiegel nicht. Der eine wird mehr brauchen, der andere weniger. Aber es ist schon wichtig, um Dinge einzuordnen. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass man jemandem was sagt, dann ist es zumindest eine Möglichkeit.
Wie zart denn gegangen ist, da ist überliefert vom Hof in Ferrara, also in Italien, da hat der Fürst seinen Hofnarren geliebt, wollte ihm aber einen Streich spielen und hat ihm aufgrund eines Scherzes zum Tode verurteilt. Haben sie ihn wirklich hingeführt bis zum Richtblock und dann natürlich nicht draufgeschlagen, aber er hat sich so erschrocken, dass er am Herzinfarkt gestorben ist.
Wahnsinn. Okay.
Also so wurde dann damals, das kann man sich heute nicht vorstellen, oder? Eigentlich eine wichtige Funktion, aber mit dir war jetzt so umgegangen, weil du einfach total den Launen des jeweiligen Regierenden ausgeliefert bist. Und ich glaube, daher kommt auch dieser schonungslose Blick von Peter Brosch im Bericht, dass er sagt, eigentlich entzaubert er die komplette höfische Welt und sagt, alles lapperte.
Und auch alles Lei, eine Fassade.
Aber er hat gewusst, wie man spielen muss.
Durch Macht und ja.
Und hat sich da als Hoftiroler zu einem der letzten Hofnarren seiner Zeit entwickelt.
Ja,
sehr kreativ.
Nicht schlecht. Spannend habe ich auch diese Episode mit dem, ja, mit dem Geschichtslehrer oder was war er?
Ja, genau. Genau.
Gefunden. Also, weil da sehe ich schon auch Parallelen in die heutige Zeit, dass diese Wissenschaftler und so weiter degradiert werden aufgrund dessen, weil vielleicht jemand anderer meint, die Obergescheiden. Finde ich auch spannend.
Das ist ja wie heute. Irgendein Mächtiger sagt, ich mag die nicht. Er mochte übrigens nicht nur Wissenschaftler nicht, sondern er mochte auch Pantomimen nicht, warum auch immer.
Okay.
Und damit sind die beide im gleichen Eck und die will ich nicht. Und dann machen wir uns lustig und dann verarschen wir so, dass wir am Ende sogar eine Weinfass eingraben.
Ja, Qualität hat da eine untergeordnete Rolle. Es ist irrelevant.
Und alle lachen mit. Bravo, super, ja, toll. Weil sie wissen, wenn ich nicht mit tue, bin ich der Nächste.
Ja. Also es geht dann am Ende des Tages geht es dann wahrscheinlich doch um die Macht und nicht um Wissen oder solche Sachen oder Qualität. Leider.
So ist es.
Ja, aber absolut gute Geschichte und bin ich gespannt, wenn wir das nächste Mal im Zillertal sein.
Ja.
Gibt es von dem noch was? Gibt es vielleicht ein Geburtshaus oder eine Brennerei? Ich
habe nichts gefunden, aber wir könnten uns ja vor das Ortsschild in Ried stellen.
Das ist eine gute Idee. Das kann man machen.
Schöner Ausflug.
Ja. Mal das Zillertal besuchen, why not?
Ja, tippidoppi. Damit ist die Reflexion auch beendet. Und wir schreiten zum letzten Schritt und das ist der Blick in Experience Tirol, die Show. Lieber Peter, wir wissen ja, unser Pachtvertrag endet Ende August. Einige Menschen fiebern mit. Haben wir schon eine Lösung?
Not yet.
Not yet, aber noch sind wir da und wir fighten weiter, dass es mit der Experience lang und gut weitergeht.
So ist es.
Die Frage der Woche haben wir mal derweil ja auf Eis gelegt, bis wir das Ganze institutionalisiert haben.
Genau.
Das ist noch nicht gelungen. Und dann werden wir das aber einführen, wenn es uns gelingt.
Vielleicht im Herbst.
Genau, gute
Schauen
Idee.
Passt.
In diesem Sinne wünschen wir euch zwei wunderbare Wochen. Wir hören uns dann Mitte August wieder. Bleibt uns gewogen und bitte kommentieren, liken und bewerten. Baba.
Viert euch.
Ich habe 17 Anrufe und 10 Nachrichten.
Ich muss anschalten während der Aufnahme.
Unbedingt. Habe ich halt total unterschätzt. Vor allem, dass WhatsApp-Anrufe am Laptop daherkommen.
Also. Aber ja. Eine super Geschichte.
Ja, taugt mir auch voll.
Ja, lässig.
Persönlich. Ich fühle mich mit Hofnarren verbunden irgendwie.
Ich nur mit dem Hofzwerg Domele.
Ja, mit dem Riesen haben wir nichts zu tun.